Hallo meine Lieben, hier ist wieder Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, meinem Partner seit Stunde 1 dieses Podcasts. Schaut unbedingt rein für Sparplan, Kauf, Verkauf, die Lightning-Integration und auch die Integration der eigenen Wallet, die es jetzt in der App gibt bei Coinfinity, und holt euch mit dem Code Was Bitcoin bringt 21% in den ersten 6 Monaten. Ich habe heute wieder Florian Blues zu Gast, der hat sein Buch geschrieben, das jetzt rauskommt. Wir sprechen über Bitcoin-Adoption institutionell, aber auch eben auf staatlicher Ebene. Wir sprechen über Lummis und Trump. Meine eigenen Zweifel auch an dieser ganzen Bitcoin-Reservengeschichte, beziehungsweise auch, ist das eine Gefahr? Diese Zentralisierung von Bitcoin, so wie bei Gold? Ich bin ja da ein bisschen skeptisch, vor allem deswegen, weil jetzt irgendwie alle plötzlich pro Bitcoin sind. Das macht mich natürlich unrund in meiner Contraria-Rolle sozusagen, aus der ich nicht wirklich heraus kann. Aber der Florian, ihr kennt ihn, ich weiß, ihr liebt ihn und ich weiß, ihr werdet diese Folge lieben, denn wir gehen so richtig hin und her und sprechen dann natürlich auch über den Titel seines Buches, Goldene Zukunft, denn, und das ist uns beiden ein Anliegen, die ganze Bitcoin-Story, die soll Optimismus geben, und ich glaube, wenn wir uns in uns hineinschauen, wenn wir herumschauen in der Bitcoin-Community, dann sehen wir diesen Optimismus, der genutzt werden muss. Naja, und was mir auch Optimismus gibt, das ist eure Unterstützung, zum Beispiel durch Fountain. 10% von euch hören über Fountain hier mit, schicken Satz, lassen Kommentare da, da gehen Grüße raus an Badranger 421, an Karl-Heinz Schmitz, an Stop-Loss, an Stevie Wonder und Miguel und die vielen anderen, die über Fountain dabei sind, Satz streamen oder auch nicht, ist ja nicht verpflichtend. Es ist ja Value for Value, aber es ist mir wichtig, das immer wieder auch mal zu erwähnen, weil da sehen wir Bitcoin und das Lightning Network in seiner allerhöchsten Form. Ja, und in welcher Form wir Bitcoin in Zukunft sehen werden und wie es jetzt weitergeht in die goldene Zukunft, das bespreche ich heute ganz spontan und aktuell mit Florian Blues. Viel Spaß bei dieser Folge. Das ist heiß, das Wetter ist heiß, aber es geht auch heiß hier am Bitcoin-Markt. Hallo Florian, Florian Blues.
Hallo lieber Nico, ich freue mich schon wieder bei dir zu sein.
Na, nicht schon wieder, wer weiß, wir hatten schon mindestens 3 Monate keinen offiziellen Aufnahmekontakt. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's hervorragend, ich kann mich nicht beklagen.
Wir haben 2 ganz große Dinge. Erstens, was passiert mit Institutional Adoption von Bitcoin etc. pp. Politik. Und zweitens natürlich, du hast ein Buch geschrieben, das am Dienstag herauskommt.
Yes, darüber freue ich mich sehr. Das habe ich, glaube ich, auch zum allerersten Mal in deinem Podcast überhaupt erwähnt, dass ich ein Buch schreibe, und jetzt ist es fertig. Manche Leute haben es sogar schon bekommen. Der offizielle Launch ist aber nächste Woche Dienstag.
Das ist so wie früher bei den Computerspielen, wo du manchmal einen Tag früher schon im Mediamarkt das neue Ding bekommen hast. Ich hoffe, es ist auch genauso aufregend, wie Computerspiele für Teenager sind. Wie heißt das Buch denn?
Goldene Zukunft.
Und es geht um Bitcoin.
Es ist, und ehrlich gesagt, ein Grund, warum es Goldene Zukunft heißt. Ich war mal bei einem Talk vor institutionellen Investoren, und da hat einer der Zuhörer gesagt, dass er den Talk ganz hervorragend fand und dass er eine Sache aber noch verbessern würde. Und er meinte, Florian, du hast das alles geil erklärt, du hast das alles auf den Punkt gebracht, aber du hast es zu neutral formuliert, wenn er dann in so Untergangsszenarien manchmal hast du. Und dann dachte ich mir, da hat er recht. Und dann meinte er, was noch besser ist, ist, wenn du das Licht verkaufst. Verkaufe Bitcoin, erzähle von Bitcoin, rede über Bitcoin mit einem positiven Ausblick und verkaufe das Licht. Und ich habe ja nichts zu verkaufen bei Bitcoin, aber das fand ich einen sehr, sehr guten Input, dass man Bitcoin so wie auch andere Themen mit einem gewissen Optimismus kommunizieren sollte und nicht, wie die meisten, mit einem gewissen Pessimismus kommunizieren wollte. Und die ersten Vorschläge arbeite mit dem Verlag zusammen. Die ersten Vorschläge vom Verlag waren solche Sachen wie Bitcoin und der Untergang des Papiergeldes, Bitcoin und die Revolution des Finanzsystems. Und das waren alles zu sehr Untergangsszenarien für mich und passt ehrlich gesagt auch gar nicht da rein, wie ich Bitcoin für mich selber überhaupt verstanden habe. Weil für mich ist Bitcoin etwas Positives. Für mich ist Bitcoin eine goldene Zukunft, aber gleichzeitig auch ein goldenes Jetzt. Und das, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, goldene Zukunft, das passt. Jeder versucht irgendwie zu kommunizieren, dass die Zukunft schlechter wird. Jeder versucht, negative Nachrichten rauszuhauen. Und dann dachte ich, dass einer der Vorteile, die ich an Bitcoin sehe, ist, dass ich mich ein bisschen isoliert fühle von dieser ganzen Negativität. Und deswegen war es das, aus meiner Perspektive, der passende Titel für das Buch, weil es eine goldene Zukunft einmal für alle ermöglichen könnte, wenn Bitcoin weiter floriert und gleichzeitig aber auch ein goldenes Jetzt erstellen kann. Und das merke ich selber bei mir. Meine Zeitpräferenz wird niedriger. Und das merke ich auch bei anderen Leuten, die ich kenne, die sich mit Bitcoin befasst haben.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich versuche schon lange, mich von diesen negativen Szenarien irgendwie zu verabschieden, was auf YouTube nicht ganz einfach ist. Also wenn du den Leuten Panik machst, dann wird geklickt, nicht? Und wobei großes Lob geht raus in meine Community, weil wenn ich das mal dann versuche, dann funktioniert es eh nicht so richtig. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und mir geht's auch so, dass ich eigentlich optimistisch in die Zukunft. Haben wir das generell irgendwo fast verlernt, oder diesen Optimismus? Jetzt völlig unabhängig von Bitcoin, aber wenn ich die Zeitung aufschlage oder mit den Leuten rede, ist immer nur alles negativ. Wir sollten zumindest genauso viel über positive Zukunftsszenarien reden, denn die Zukunft bleibt ungewiss.
Ich weiß nicht, ob wir es verlernt haben oder ob wir es nie wirklich gelernt haben. Weil historisch gesehen hat es nie wirklich Sinn ergeben, optimistisch zu sein. Weil im besten Fall hattest du recht, im schlechtesten Fall bist du gestorben. Und beim Pessimismus ist es so, dass du im besten Fall nicht recht hattest, aber im schlechtesten Fall hast du trotzdem überlebt. Und ich glaube, es ergibt Sinn, dass man damals als Jäger und Sammler, damals in der Steinzeit pessimistisch war und nicht optimistisch in den Dschungel gelaufen ist ohne Waffe und gesagt hat, da wird mich sicherlich kein Tiger ergreifen. Und ich glaube deswegen, dass es fast in unserer DNA drin ist, nicht besonders optimistisch zu sein, sondern eher pessimistisch. Aber trotzdem gefällt uns Optimismus. Ich habe mal in meinem Podcast eine Folge gemacht, positive Entwicklung in der Welt. Und dann habe ich mit meinem Kollege Friedemann, haben wir positive Entwicklung rausgesucht und die kommuniziert in einer Podcast-Folge von uns. Und das kam richtig, richtig gut an. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir es wieder erlernen müssen oder ob wir es neu lernen müssen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Bitcoin einen Teil dazu beitragen kann.
Ich weiß gar nicht, ob ich dem zustimmen würde, dass Pessimismus quasi irgendwie hardwired ist. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil es müssen ja eigentlich diejenigen, die quasi überlebt haben, dann auch ihre Gene stärker weiter, bla bla bla. Also was ich meine ist, ich glaube es gar nicht. Also ich glaube schon, dass es optimistische Zeiten gab, in denen man sich als Gesellschaft oder als Land oder was auch immer geeinigt hat darauf, dass jetzt mal gute Zeiten kommen, dass auch durchaus auch mit Fiat-Geld zusammenhängend einfach dann irgendwann sich dreht. Ja? Und jetzt zum Beispiel sehe ich viele Anzeichen dafür, dass eigentlich Optimismus angebracht sei, die ganze Technologie etc., aber es ist alles in dieser riesigen Panik und eine meiner Theorien ist halt auch, dass zum Beispiel damit zusammenhängt, dass halt die Herrscher des Fiat-Systems des 20. Jahrhunderts auch einfach ankämpfen gegen diesen Optimismus, weil sie ihre eigenen Einfluss nicht aufgeben wollen. Und das ist ein sehr, sehr uneleganter Übergang zur Frage, was sich denn eigentlich jetzt ganz konkret tut mit der goldenen Gegenwart in Bezug auf Institutional Adoption. Du hast das immer ganz gut im Blick. Es gibt immer wieder Berichte. Wo stehen wir denn mit Bitcoin und Wall Street?
Also zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Einmal institutionelle Adoption und das andere ist politische Adoption. Und wir hatten jetzt ja gerade die Quartalsbericht-Saison und da sieht man immer, wer was gekauft hat. Und auch ich habe dazu was gepostet, dass irgendwie die Schweizer Nationalbank über MicroStrategy jetzt quasi Teile von Bitcoin hält, der norwegische Staatsfonds ebenso, die norwegische Zentralbank ebenso. Und habe aber dann darunter geschrieben, dass die Institutionen sich an die Startlinie begeben. Also extra gesagt, dass sie noch nicht das Rennen begonnen haben, weil diese Käufe sind natürlich keine echten Bitcoin-Käufe, wo die gesagt haben, wir wollen Bitcoin jetzt kaufen und deswegen kaufen wir MicroStrategy. Das sind alles Käufe, die mehr oder weniger passiv entstanden sind und die höher gewichtet wurden, weil MicroStrategy sich besser entwickelt hat. Das ist das eine. Aber trotzdem sieht man da, dass die Firmen, wie zum Beispiel MicroStrategy, die sich Bitcoin einverleiben, die Bitcoin als monetäre Basis nutzen, dass die immer mehr gewichtet werden, auch in größeren Portfolios, aber nicht unbedingt, weil die großen Portfolios jetzt schon sagen, wir kaufen Bitcoin, sondern eher als passives Ergebnis von ihrer Bitcoin-Akkumulationsstrategie, weil diese Akkumulationsstrategie sie nach vorne bringen und dann natürlich höher gewichtet werden in verschiedenen Portfolien. Der zweite Punkt, der deutlich, deutlich spannender ist, der aber gefühlt ein bisschen untergegangen ist, ist das, was im Juli passiert ist. Und zwar, dass die eine Senatorin, ich glaube Lammes hieß sie, einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der vorgeschlagen hat, dass die USA Bitcoin als strategische Reserve aufbauen soll. Und natürlich ist es nur ein Gesetzentwurf und ich sage nicht, dass die USA das machen wird, aber im Zuge dessen habe ich einfach mal ein bisschen Recherche betrieben und darüber nachgedacht, was es heißt, eine strategische Reserve aufzubauen und warum es vielleicht sinnvoll sein könnte, für die USA das zu machen. Und das ist vielleicht was, worüber wir jetzt reden können.
Hast du trotzdem im Blick, also wer jetzt zuletzt gemeldet hat, dass sie Bitcoin halten? Also das eine sind politische Pläne, darüber möchte ich auch reden, aber das andere ist halt wirklich ganz konkret. Ich glaube, selbst Goldman Sachs ist da exposed auf den Bitcoin, auf den ETF und so. Also das ist schon spannend.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend und es gibt der ganzen Asset-Klasse Legitimation. Ich meine, der ETF, irgendjemand hat das mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Der ETF ist eine API von Bitcoin in Wall Street.
Ja, Lynn Alden hat das gesagt, ja.
Okay, Lynn Alden hat das gesagt, richtig. Und das fand ich ein sehr, sehr treffender Vergleich. Bitcoin hatte nie wirklich Zugang zu Wall Street und das waren zwei komplett verschiedene Teiche. Und jetzt haben wir eine API dazu und das, was man erwarten würde, ist, dass sich durch diese API Bitcoin immer mehr in verschiedene Portfolios reinfindet. Und wir haben auch schon in anderen Podcasts darüber geredet, warum es Sinn ergibt, es in verschiedenen Portfolios zu integrieren. Ich glaube aber, dass wir jetzt noch, wie gesagt, vor der Startlinie sind.
Ja.
Die Meinungen haben sich geändert, kleine Positionen wurden schon aufgebaut. Am signifikantesten finde ich, wie der Wisconsin, wie die Pensionskasse Bitcoin gekauft hat. Weil nachdem sie das gemacht haben, ist einer der Angestellten von dem Wisconsin Investment Board ist an die Presse gegangen und hat erklärt, warum er das gemacht hat. Und das fand ich sehr interessant, weil das war ein ganz aktiver Bitcoin-Kauf. Der hat gesagt, mit diesem Bitcoin-Kauf von, ich glaube, 160 Millionen, was eine ganz kleine Summe ist für diesen Fonds. Wollten sie die Wasser antesten, wollten gucken, wie das ankommt, weil deren These ist, und das ist jetzt das Spannende, Bitcoin ist ein internationales Asset. Bitcoin schützt dich vor Geldentwertung. Bitcoin ist ein Must-Have-Asset in jedem Portfolio. Bitcoin ist einer der möglichen Gewinner von der jetzigen geopolitischen Lage. Und dann dachte ich mir, das ist ein ganz bewusstes Investment mit der richtigen oder mit einer sinnvollen Bitcoin-Thesis im Hintergrund. Und das von einer Pensionskasse zu hören, die schon den Schritt gewagt hat, das fand ich sehr interessant. All die anderen Sachen sind auch interessant, aber sind noch ein Tummeln vor der Startlinie und noch nicht wirklich einen in Position bringen.
Eines der Probleme, gerade was die Bitcoiner Perspektive betrifft, von Leuten, die aus der Bitcoin-Perspektive die ganze Welt sehen, dass es ihnen oft nicht schnell genug geht. Und ich glaube, daher kommt dann auch dieser Pessimismus. Am Anfang entdeckst du Bitcoin, denkst dich, alles wird gut, Bitcoin fixes ist, da kommst du drauf, Bitcoin fixt es das eben nicht ganz alleine, also Bitcoin fixt ein konkretes Problem für dich vielleicht, aber dann musst du hast trotzdem noch Probleme, du musst trotzdem noch irgendwie ein Leben leben, was ja auch positiv ist, ich sehe also Herausforderungen, nicht nur Probleme. Ja. Und das Zweite ist eben, ja gut, jetzt gibt es den ETF, aber es dauert eben. Ich glaube, Morgan Stanley hat 15.000 Berater im Investmentbereich, einer der größten oder vielleicht sogar der größte beratende Asset-Verwalter in Amerika und die haben erst vor einer Woche grünes Licht gegeben, dass ihre Berater jetzt diese ETFs beraten dürfen. Also da wartet man ab, da sieht man sich an, wie funktionieren die überhaupt, was machen die anderen und dann kommt man da langsam hinein. Also ich glaube, dass diese Perspektive, um Gottes Willen, FOMO, du musst jetzt Bitcoin kaufen, weil sonst gehst du mit dem Fiat-Schiff unter. Diese Perspektive haben diese riesengroßen Trillionen Asset-Verwalter einfach nicht. Das dauert einfach.
Absolut. Die bewegen sich langsam. Das ist kein Speedboat, das ist ein riesiger Tanker, der sich sehr, sehr langsam bewegt, der auch einen sehr langsamen Bremsweg hat. Also wenn du so ein riesen Containerschiff siehst, die haben teilweise Bremswege von 12 Kilometer bis die Bremsdauer von 6, 7, 8, 9, 10, 12 Minuten, die sie brauchen, um zum Stehen zu kommen oder um auch Richtungswechsel zu machen und ähnliches hat man auch bei großen Institutionen. Das und Morgan Stanley ist eine sehr interessante Entwicklung. Und ehrlich gesagt, wer den letzten oder vorletzten Podcast mit uns gehört hat, der war schon darauf vorbereitet. Da haben wir genau das gesagt, dass es mindestens 90 Tage dauern wird, bis diese Investmentberater überhaupt das grüne Licht kriegen können, um das zu vertreiben. Und das ist insofern signifikant, als dass diese Investmentberater bis vor einer Woche kein Incentive hatten, überhaupt diesen Bitcoin-ETF zu beraten. Erstens, weil sie es nicht durften, so, das ist das eine. Und zweitens, weil selbst wenn sie es gedurft hätten, ohne den ETF, damals schon, hätten sie es trotzdem nicht gemacht, weil sie kein Geld daran verdient hätten. Weil das wäre außerhalb deren Struktur gewesen. Wenn ich 100.000 Euro bei einem Investmentberater habe, dann kriegt der 1% von meinen 100.000 Euro oder 2% von meinen 100.000 Euro, egal was passiert. Und diese 2% kriegt er aber nur auf die angelegte Summe, die ich bei ihm angelegt habe. Und wenn er dann sagt, ja, kauf mal mit 10% Bitcoin, dann hätte ich gesagt, okay, aber wo? Dann sagt er, ja, wir können das nicht machen. Das musst du über Coinbase oder was auch immer machen oder Coinfinity. Und dann hätte ich diese 10.000 Euro rausnehmen müssen aus seiner Verwahrung und in Bitcoin stecken müssen. Das heißt, er hätte nur noch 2% auf 90.000 Euro bekommen. Deswegen, keiner hatte überhaupt die Incentives, Bitcoin zu erklären. Und jetzt dreht sich der Tisch genau einmal um, weil jetzt haben wir die API zu Wall Street. Das heißt, jetzt können die Berater das in ihrer eigenen Struktur verwahren. Und jetzt dürfen sie es. Und jetzt dreht sich das um, weil jetzt überlegen die sich, ich kriege 2% auf die angelegte Summe. Und je größer diese Summe wird, desto mehr entwickeln sich auch meine 2%. Wenn ich von 100.000 auf 1 Million gehe, kriege ich statt 2.000 Euro im Monat, im Jahr 20.000 Euro im Jahr an Fee. Und dann ist natürlich die Frage, mit welchem Asset kann ich diese 100.000 Euro am schnellsten wachsen lassen? Und dann stecken die natürlich nicht alles in Bitcoin, aber dann ein Asset zu haben, was unabhängig ist, was all die Eigenschaften eines perfekten Wertspeichers erfüllt und als einziges Asset all die Eigenschaften eines perfekten Wertspeichers erfüllt, wie wir in einem anderen Podcast auch erklärt haben, dann sehe ich jetzt, dass der Incentive sogar ganz stark dafür steht, das mittelfristig seinen Kunden zu erklären.
Jetzt habe ich eine wichtige Frage, was das politisch betrifft, weil das ist eine Sache, die mich derzeit sehr stark beschäftigt. Ich habe dazu einen Beitrag geschrieben auf meinem englischen Blog fixthemoney.net. Es gab da ein Interview mit Jeff Booth, der gemeint hat, bei Natalie Brunell, der gemeint hat, er sieht das anders als Michael Saylor. Michael Saylor sagt, Digital Capital, it's not a currency, das ist einfach das beste Asset, so wie du es auch beschrieben hast, um sich jetzt vor der Geldentwertung zu schützen. Und Jeff Booth sagt relativ klar, das sieht er jetzt nicht so, weil er glaubt schon, dass wir da mit der Technologie Bitcoin, mit dem Zahlungslayern wie Lightning Network und dem, was in Zukunft noch weiterkommt, noch eine ganz andere Welt sehen können. Und quasi er steht eher im Camp derer, die sagen, nein, es wird schon das ganze Finanzsystem digitalisiert durch Bitcoin und auch auf ganz neue Schienen gestellt, während wir jetzt eher sehen, dass das alte Finanzsystem Bitcoin versucht zu vereinnahmen. Und warum sage ich das? Weil es natürlich schon eine kleine Gefahr gibt oder eine Gefahr gibt, der man sich bewusst sein muss, dass das passiert, was vielleicht mit Gold passiert ist. Du sagst selber Gold in der Zukunft, ja, dass das passiert, was mit Gold passiert ist, dass es so stark zentralisiert wird, dass es dann auch wieder stärker im Einflussbereich der zum Beispiel Notenbanken steht. Wenn wir mal so weit sind, dass das als Notenbank-Asset überhaupt genutzt wird. Oder als staatliches Asset, weil du ja auch sagst, ja, wenn was hat Lammis vorgeschlagen? 1 Million Bitcoin und ich glaube, RFK hat gemeint, da kauft man gleich 4 Millionen Bitcoin. Naja, wenn die Amerikaner 4 Millionen kaufen und die Chinesen 4 Millionen kaufen und die Europäer, keine Ahnung, 2 Millionen kaufen, dann bleiben nicht mehr viele Bitcoin übrig. Und was ich damit, jetzt sagen alle, ja, okay, geil, aber Number go up, ja. Aber wenn eben, und das ist mein Argument, was ich auch bei Peter Kottosek überbringe, wenn dieser echte Bitcoin-Markt, wo du Bitcoin auf der Base Layer oder zumindest im Lightning Network regelmäßig nutzt und auch wirklich unabhängig deine eigenen Keys hältst etc., dann gibt es ja für den anderen Markt, wo das nicht passiert, keinen Wert, keine Value Proposition mehr. Das heißt, es gibt da eine Abhängigkeit in meinen Augen, aber auch eine Gefahr.
Für welchen Markt gibt es keine Value Proposition mehr?
Für den Spekulations-Bitcoin-Markt, diesen finanziellen Bitcoin-Markt. Wenn ich Bitcoin im ETF halte, kann ich ja mit dem nichts machen, außer sie zu halten. Ja, ich kann jetzt nicht damit Geschäftsmodelle aufbauen, ich kann nicht damit über Grenzen fahren, ich kann nicht damit im Lightning-Network Transaktionen durchführen, das ist alles nicht möglich.
Okay, also ich glaube, dass tatsächlich beide recht haben, nur halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und ich denke, dass das, was Jeff Booth sagt, dass alles, also ich weiß nicht genau, was er sagt, aber dass die ganze Finanzindustrie auf Bitcoin aufbaut und dass Bitcoin ähnlich wie dem Dollar als Zahlungsmittel und Finanzinfrastrukturmittel dient, das kann ich mir schon vorstellen, sehr, sehr langfristig. Aber damit sowas überhaupt passieren kann, muss es ja erstmal ein Store of Value sein. Also etwas als Zahlungs-, ne, und etwas als Zahlungsmittel zu haben, also die natürliche Entwicklung eines Zahlungsmittels ist, dass es erstmal ein Aufbewahrungsstück ist. Irgendwie, vielleicht sieht es nett aus, ein paar Leute sammeln das. Dann merkt man, dass die Eigenschaften, die monetären Eigenschaften ganz gut sind, so zum Beispiel wie bei Gold. Ah ja, Gold ist schwer inflationierbar, Gold ist haltbar, all solche Sachen. Und dann sagt man, ja, das ist ein guter Wertspeicher. Und erst nachdem es ein vollwertiger Wertspeicher geworden ist, können wir es überhaupt als Zahlungsmittel nutzen, weil erst dann ist es was von Wert, wofür ich meine echte physische Arbeitsleistung eintauschen möchte. Also wenn ich wirklich eine Kuh hochgezogen habe, dann würde ich es ja nicht eintauschen gegen irgendein Zahlungsmittel, was ich nicht als wertvoll erachte. Und ich erachte es aber nur als wertvoll, wenn es davor ein Wertspeicher gewesen ist. Und dementsprechend erwarte ich, dass selbst wenn Jeff Booth recht hat, muss es erstmal ein Wertspeicher sein. Und deswegen fokussiere ich mich gerade viel, 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 viel mehr auf die Wertspeichergeschichte als auf die Zahlungsmittelgeschichte, weil sie eine notwendige Bedingung ist für die Zahlungsmittelgeschichte.
Und dann, man muss natürlich auch dazu sagen, dass sowohl Michael Saylor als auch Jeff Booth in ihre Story investiert sind. Also Michael Saylor nutzt Bitcoin als digitales Kapital, als Wertspeicher, und natürlich macht das Jeff Booth auch, aber er ist auch investiert in eben in Infrastrukturunternehmen, die die Zukunft quasi von Bitcoin gestalten sollen. Also da gibt es natürlich Interessen, wie immer im Leben.
Und dann ist aber die Frage, also das stimmt, da kann man immer sagen, es gibt Interessen, aber noch komischer würde ich es finden, wenn sie es sagen würden und nicht basierend auf ihren Meinungen handeln würden. Also wenn Jeff Booth sagen würde, er glaubt, dass es die neue Infrastruktur wird, aber er nutzt es nur als Store of Value, würde ich sagen, irgendwie scheinst du gar nicht so überzeugt von deiner eigenen Meinung zu sein. Ebenso, wenn Michael Saylor sagt, das sei ein super Asset und er nutzt es aber nicht als super Asset, würde ich sagen, okay, Michael, nette Worte, aber wo sind deine Taten? Und deswegen ist manchmal die Frage so Henne-Ei-Problem. Hatten sie erst die Meinung und haben dann so gehandelt oder haben sie erst so gehandelt und danach die Meinung entwickelt? Und die rationalsten Köpfe überlegen sich erst die Meinung und handeln dann, statt irgendwie random zu handeln und danach sich die Meinung zu überlegen. Das ist nämlich gut.
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sats zu stacken. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%. Es gibt auch die Variante, dass Michael Saylor einfach sagt, hey, genau das sieht, so wie du sagst, und sagt, hey, jetzt reden wir, machen wir mal hier Store of Value, ja, und macht bitte, was ihr wollt mit Lightning Network, macht, was ihr wollt mit Bitcoin als Zahlungsmittel, nutzt das außerhalb des Systems, aber haltet Gott verdammt nochmal die Fresse.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein politisches, ja, das, ich meine, Als Zahlungsmittel ist es auch in direkter Konkurrenz zum Dollar. Mhm. Als Wertspeicher eher nicht. Weil dass der Dollar kein Wertspeicher ist, das ist sowieso schon klar. Früher hatte Geld die Funktion als Zahlungsmittel und Wertspeicher, als es noch an Gold gekoppelt war. Aber jetzt haben die sich getrennt voneinander und wir haben den US-Dollar als Zahlungsmittel und ganz viele andere provisorische Sachen als Wertspeicher. Also wie zum Beispiel Immobilienaktien und so einen ganzen Kram. Und Staatsanleihen vielleicht noch so ein bisschen per Gesetz erzwungenermaßen als Wertspeicher für große Institutionen. Und dann zu sagen, ja, etwas ist ein neuer Wertspeicher, dann würde man aus Dollarperspektive sagen, ja gut, weitere Konkurrenz zu Gold, weitere Konkurrenz zu Aktien, weitere Konkurrenz zu Immobilien, aber keine Konkurrenz für uns. wenn ich sage, es ist ein Zahlungsmittel, dann sagen sie, das ist Konkurrenz zu uns. Und der Grund, warum die anderen Wertspeicher, die ja theoretisch auch, nachdem sie den Wertspeicherstatus erlangt haben, warum die kein Zahlungsmittel geworden sind, ist, weil die einen Teil von den Wertspeichereigenschaften haben, das rechtfertigt, dass man ein bisschen seines Geldes darin speichert. Was denen aber allen fehlt, sind die Zahlungsmitteleigenschaften, und zwar, dass man sie teilen kann, dass man sie versenden kann, all solche Sachen. Also ich kann nicht mit Aktien zahlen, ich kann die nicht versenden, ich kann sie nicht teilen, ich kann nicht mit Immobilien zahlen, ich kann sie nicht versenden, ich kann sie nicht teilen. Und auch Gold hat das Problem, dass man es nicht ordentlich versenden kann, es nicht ordentlich teilen kann. Und aus diesem Grund hat Gold sich auch immer zentralisiert und hat Gold auch immer nicht ordentlich funktioniert. Und dazu deine anderen Frage, die du vorhin gestellt hast, glaube ich, dass Bitcoin da, wenn es denn diesen Anspruch hat, ein Zahlungsmittel zu werden, deutlich, deutlich, deutlich bessere Chancen hat, nicht kontrollierbar zu sein, weil auch jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wie es kontrollierbar sein soll. Außer dadurch, dass Leute viele Bitcoin haben, also wenn die USA jetzt 4 Millionen Bitcoin hat, haben sie natürlich ein gewisses Gewicht, aber was können sie damit machen? Das Gewicht können sie nur ausnutzen. Also sie kriegen damit nicht mehr Zinsen, sie kriegen damit keine besonderen Eigentumsrechte im Protokoll, sie kriegen damit keine besonderen Bestimmungsrechte im Protokoll, anders als bei jedem anderen Asset. Und sie können diese Macht von 4 Millionen Bitcoin nur nutzen, indem sie die Bitcoins ausgeben. Sprich, indem sie jemand anderem diese Bitcoin geben, um irgendwas anderes zu erhalten. Dementsprechend mache ich mir da Stand jetzt sowieso noch keine Sorgen, weil wir noch nicht mal richtig im Store of Value, weil wir noch in den Kinderschuhen von Store of Value sind. Und bis dann Medium, also Zahlungsmittel kommt, da denke ich, das dauert noch ein bisschen.
Es geht ja auch um die quasi Integration nicht nur ins Finanzsystem, sondern auch in das juristische System jetzt der USA und Europas, dass man sagt, okay, wir haben dieses Ding, wir müssen es definieren, dann ist es aus Bitcoiner Sicht, und ich glaube, das ist das, was Michael Saylor auch sagen möchte, ist es vernünftiger, das einfach mal als Store of Value zu definieren, als Commodity, weil als digitales Gold sozusagen, weil damit haben wir mal Rechtssicherheit. Und dann können wir ja sehen, was passiert. Aber das ist wichtig, weil sonst könnten wir zum Beispiel auch nicht, und jetzt komme ich zurück zu dem, was du gesagt hast, mit Lamnis und so weiter, auch Trump, könnten wir diese Politiker gar nicht haben. Jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gibt es jetzt, die Demokraten versuchen jetzt verzweifelt auf den Kryptozug aufzuspringen. Ich tue mir immer noch schwer, also ich bin ja ein alter Skeptiker, und ich tue mir immer noch schwer zu glauben, dass jetzt irgendwie, wenn Trump gewählt wird, dann jetzt die Amerikaner Bitcoin-Reserve aufbauen. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich wie du. Also Trump hat auch in seiner Rede bei der Bitcoin-Konferenz nicht gesagt, dass er eine Bitcoin-Reserve aufbauen möchte. Er hat nur gesagt, dass er diese 200.000 Bitcoin, die USA hat, nicht verkaufen möchte und es als Reserve nutzen möchte. Aber ich habe in keinem Wort gehört, dass er eine große Reserve aufbauen möchte, anders als bei RFK Jr., der gesagt hat, er möchte ganz aktiv, ähnlich wie bei Gold, eine Bitcoin-Reserve aufbauen. Und da wir bei Gold ungefähr 19% allen Goldes halten, hat er vorgeschlagen, dass die Amerikaner auch ungefähr 19% aller Bitcoins haben sollte, und daher leitet sich die 4 Millionen ab. Und deswegen, ich stimme dir zu. Ich glaube nicht, ich finde es nicht offensichtlich, dass Trump dann auf einmal eine große strategische Reserve aufbauen möchte. Ich möchte aber kurz mit dir einmal darüber nachdenken, was es überhaupt heißt, eine strategische Reserve aufzubauen, und warum das überhaupt ein Vorschlag war und was auch Lammes sich wahrscheinlich dahinter gedacht hat, weil ich habe danach ein bisschen mir das Thema angeschaut, und River zum Beispiel hat einen sehr, sehr guten Artikel darüber geschrieben. Und einer der, also was ist überhaupt eine strategische Reserve? So, und das, ich ehrlich gesagt war mir gar nicht, ich wusste, dass wir Gold als strategische Reserve haben, und ich wusste, dass wir Öl als strategische Reserve haben. Ich wusste aber nicht, dass wir auch noch Medikamente als strategische Reserve haben, dass wir Wasser als strategische Reserve haben, dass wir Essen, Käse als strategische Reserven haben, dass wir irgendwelche Mineralien als strategische Reserven haben, dass wir irgendwelche Weizen und Hafersamen als strategische Reserve haben. Und das fand ich alles interessant zu sehen. All diese strategischen Reserven haben sich in den letzten 100 Jahren aufgebaut, und die sind alle dafür da, um vor unerwarteten Ereignissen zu schützen. Und dann habe ich mir den Gesetzesentwurf angeguckt von Lammes. Und sie hat gesagt, dass die Bitcoin-strategische Reserve aufgebaut werden soll, um den Dollar zu stärken und vor allem, um die Schulden des Dollars abzubauen.
Aber das hat Trump auch, da hat Trump im Nachhinein auch davon geredet.
Genau.
Und natürlich, und das ist ja auch der Mechanismus. Also ich glaube, dieses sich vorzustellen, wir kaufen das jetzt und dann geben wir es wieder her und so, es geht darum, sich zu rekapitalisieren. Also da kommen wir wieder zurück zu Bitcoin als Kapital und Kapitalismus in seinem reinsten Form.
Ja, absolut. Und das ist das, wo ich dann dachte, okay, da führen die Wege wieder zusammen, wenn Trump das auch so sieht, dass es als Mittel genutzt werden kann, um die Schulden der USA zu reduzieren, dann wird es auf einmal interessant, weil nicht nur er das wahrscheinlich so sehen wird, weil Lammes sieht das auch so, andere Staaten schauen auch zu. Und wenn man sich den Gesetzentwurf anguckt, dann sagt sie, die USA soll 5% aller Bitcoins kaufen, also es wären dann 1 Million Bitcoin, und die sollen maximal 200.000 Bitcoin pro Jahr kaufen. Und das ist nicht viel, das ist, also für Bitcoin ist das viel, aber für die USA sind das, Stand jetzt, 0,2% vom jährlichen Budget. Also wenn sie 1 Million kaufen würden, wäre das 1% vom jährlichen Budget, um eine ordentliche Bitcoin-Position aufzubauen. Und dann die spannendsten zwei Punkte, fand ich, waren, dass sie A, eine 20 Jahre Haltedauer, eine Mindesthaltedauer von 20 Jahren vorgeschlagen hat. Und der zweite und noch spannendere Punkt ist, dass die Bitcoin zu keinem anderen Zweck als zur Tilgung der nationalen Schulden genutzt werden sollen. Und dann denke ich mir, das macht's interessant, weil Bitcoin zu kaufen oder nicht zu kaufen, das kann wieder für Furore sorgen. Aber dann zu sagen, wir kaufen sie nur, um unsere Schulden abzubauen, das gibt denen so einem ethischen Zweck, so einem unangreifbaren Zweck, dass es sehr, sehr schwer wird für Gegner dagegen zu argumentieren. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wir haben hohe Schulden, die Schulden werden größer, irgendwann wäre es sinnvoll, sie einigermaßen abzubauen, nur damit die Stärke des Dollars nicht in Gefahr gerät. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um Schulden abzubauen? Und all die Möglichkeiten, die es gibt, also sparen, das kommt schon mal gar nicht in die Tüte für Politiker. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht, weil also das eine ist ein Incentive-Grund. Wenn du jetzt sparst, sind die Leute jetzt böse auf dich und du hast keine Chance, nochmal ins Amt gewählt zu werden. Der andere Grund ist, die größten Ausgabeposten sind Militär und Sozialversicherung und so ein Kram. An beiden Punkten fällt es einem Politiker sehr schwer zu sparen, auch aus verständlichen Gründen. Ein anderer Punkt, um die Schulden abzubauen, sind Steuern zu erheben. Hoch unbeliebt, auch keine gute Idee. Und die Steuern sind auch gerade nicht besonders niedrig. Und der dritte und der dritte Weg, um Schulden zu erniedrigen, ist Inflation, also Geld zu drucken. Und am besten so eine Inflation zu haben, die höher ist als die Rate der Schulden. Und weil dann entschuldest du dich passiv, aber natürlich auch zu Kosten der Bürger, aber das merkt kein Bürger. Und wenn der Bürger das merkt, dann ist schon die Legislaturperiode deines Konkurrenten, der nach dir kam, und dann bist du schön fein raus aus dem Schneider.
Ja, so wie die wirtschaftlichen Probleme Argentiniens jetzt von Milleys Gegner ihm zu den Füßen gelegt werden.
Genau.
Das hätten die nicht die letzten 40 Jahre lang das Land heruntergewirtschaftet, ja. Ja, ja, dann, so sind die Leute.
Und dann aber, wenn ich mir denke, okay, es gibt drei Wege, um die Schulden abzubauen. Zwei davon funktionieren nicht. Und ich meine, auch wenn sie funktionieren würden, es wird halt der Weg gegangen des geringsten Widerstands. So ist es in der Physik auch. Das Wasser fließt da lang, wo der geringste Widerstand ist. Und das ist Inflation. Dann denke ich mir, der Weg des geringsten Widerstandes sind gleichzeitig auch die Idealbedingungen für Bitcoin. Mhm. Und dann würde ich als Politiker doch denken, okay, auch wenn ich Bitcoin nicht mag, ich möchte mich mit Inflation entschulden. Was passiert denn dann mit Bitcoin? Und wenn wir eine hohe Inflation haben, das Geld stark entwertet wird, wird Bitcoin als unabhängiges Asset, was außerhalb des Systems ist, wahrscheinlich überproportional an Wert gewinnen. Dann lass mich doch, obwohl ich das Schuldenproblem mit Inflation lösen möchte, trotzdem viel Bitcoin kaufen, weil die logische Konsequenz aus meiner Lösung der Schulden ist, dass Bitcoin durch die Decke geht. Und so hedge ich mich quasi gegen meine eigenen Handlungen. Und das ist dann nur noch rational, das zu machen. Und
ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das Einzige, wo ich sagen würde, ich sehe es ein bisschen anders, ist diese Entschuldung oder diese Lösung unter Anführungszeichen oder einfach nur der Schuldenzug, ja, der Inflationszug, der hat schon lange keine Bremsen mehr. Mhm. Also eine Lammis, ein Trump, die wissen auch, dass diese Option gibt es für sie gar nicht. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, ich würde mich gerne über Inflation entschulden. Das passiert ganz automatisch. Die haben nicht die Macht zu sagen, wir steigen da jetzt auf die Bremse. Die steigen in das Cockpit ein und stellen fest, da ist gar keine Bremse. Und wenn jetzt ein Fink sich schon ins Fernsehen setzt und sagt, Bitcoin ist ein, also Larry Fink von BlackRock, sich ins Fernsehen setzt und sagt, Bitcoin ist ein Hedge gegen dieses Debasement von Currencies, dann redet er bereits darüber. Und er weiß aber auch, dass das eben zuerst woanders passiert. Das heißt, du hast dann als Amerika den doppelten Vorteil. Du könntest A, Bitcoin kaufen, B, sammelst du Bitcoin über das Finanzsystem ein und C, bekommst du Geld aus Türkei und anderswo, wo jetzt schon stärker debased wird, in dein System, weil sie eben Bitcoin über dein System kaufen. Und dann hast du noch obendrauf diese Idee von Bitcoin-Dollar, dass du quasi alle On- und Off-Ramps auch über die Stablecoins, weil Trump, ich finde, der Stablecoins auch gut, dass du die On- und Off-Ramps über die Stablecoins kontrollierst und quasi die Usage-Demand für den Dollar aufrechterhältst oder sogar erhöhst und damit auch das Problem löst zwischen Store of Value und Unit of Exchange. Dollar ist Unit of Exchange und Bitcoin ist Store of Value. Also das Bild, das sich da ergibt, ist schon sehr, 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 sehr konkret und sehr, sehr, wie soll ich sagen, und da, vor dem Hintergrund dessen, wenn jetzt auch noch Leute gewählt werden, die diese Dinge sagen, dann haben sie auch das politische Mandat, in diese Richtung irgendetwas zu tun nachher. Was jetzt genau dabei rauskommt, werden wir in 4 Jahren wissen. Aber es ist zumindest jetzt die Tür offen. Sie können, wenn jetzt ein Scholz kann nicht einfach hergehen und sagen, ich habe mir das jetzt überlegt, machen da Sondervermögen, kaufen Bitcoin, ja? Die fragen ihn alle, ob er komplett wahnsinnig geworden ist, ja? Aber wenn du bereits mit dem Ticket gewählt wirst, dann geht das.
Ja, das ist das Overtonfenster. Erstmal muss ich das Overtonfenster verschieben, der Meinungskorridor. Der muss erst verschoben werden, der ist jetzt verschoben. Und jetzt kann man auch dementsprechend handeln, wenn man entsprechend gewählt wird, in dem Fall von RFK oder auch von Donald. Ich denke aber, dass auch die Demokraten, also in dem Fall Harris, dass die früher oder später auch auf eine ähnliche Idee kommen werden, weil es einfach nur eine Idee ist. Du hättest auch damals, also ein Bitcoin ist ein Protokoll, ein unabhängiges Protokoll, was weder politische Richtung noch irgendwas anderes hat, sondern einfach nur die besten Eigenschaften hat. Und du hättest dich damals auch gegen das Internet verwehren können, aber irgendwann war es dann warst du in die Ecke getrieben und musstest dich dann auch dem Internet anschließen. Und ich glaube, Ähnliches wird bei Bitcoin auch passieren. Und eine Sache, die ich da auch noch interessant finde zu dem, was du gerade sagtest, ist, oft sprechen Leute ja davon, dass der Dollar ist verschuldet und so kann es nicht weitergehen. Dann sage ich, ja, da ist was dran, aber wo sollen die Leute sonst hingehen? In den Euro? In den Renminbi? In den Yen? Das sind ja alles keine Währungen, die besser sind als der Dollar. Das sind alles keine, die chinesische Währung ist gefühlt auch halb synthetisch an den Dollar gekoppelt. Und in den australischen Dollar, in den kanadischen Dollar, die haben ja alle das Problem noch viel größer in den meisten Fällen. Und da gibt's gar keinen Exit. Oder es gibt gar keine Ausweichmöglichkeiten. Die BRICS-Länder, die sich irgendwas überlegen und sagen, wir machen hier irgendeine neue Währung, das ist letztendlich ein bisschen Kindertheater. Die überlegen sich irgendwas Unabhängiges vom US-Dollar, abhängig von irgendeinem anderen Land, was deutlich schlechter ist als die USA, die deutlich schlechtere Performance haben, deutlich höhere Inflation haben, deutlich weniger Rechtssicherheit haben und versuchen da irgendwie groß zu tönen und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier eine bessere Währung. Das muss ich immer belächeln. Wenn es aber ein Asset gäbe, was unabhängig wäre von allen, was keine Inflation hätte, was all die Eigenschaften erfüllt, das wäre dann vielleicht ein Kandidat. Aber wenn es neben diesem einen Kandidat keinen anderen Kandidat gibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser vielleicht Kandidat zum wahrscheinlichen Kandidaten wird, weil neben Bitcoin gibt es kein anderes Asset, was überhaupt nur Sinn ergeben könnte als Ausweichmittel, um umzusteigen. Und ich vergleiche das gerne dann mit verschiedenen Beispielen, die Worte rausnehmen und einfach nur die Eigenschaften da stehen lassen. Ich habe das in einem letzten Podcast mit Marc von Bitcoin Hotel, habe ich das mit Steinen verglichen, aber jetzt in dem Fall vergleiche ich das gerne mal mit Ländern. Wir haben alle Länder oder alle Länder haben ein Geld oder anders gesagt, alle Länder sind auf einem Land, was nicht ganz perfekt ist. und die, und ich meine damit das Geld sinnbildlich. Mhm. Und die USA hat ein Problem, dass das Land immer weiter unter Wasser steht. Alle anderen Länder haben aber das Problem noch viel mehr, dass die anderen Länder unter Wasser stehen. Und dann ist die Frage, wo laufen unsere Menschen hin? Auch wieder sinnbildlich für Geld. Wo migrieren unsere Menschen hin? Wo werden sie als nächstes sein? Und in den USA gibt es dann ganz viel Getöse. Ja, unser Land geht unter, bla bla bla. Lass uns lieber nach BRICS gehen. Aber BRICS steht schon zum Hals im Wasser, wohingegen die USA nur zu den Knöcheln im Wasser steht. Und dann gibt es aber ein Land, was alle Eigenschaften erfüllt, was groß genug ist, um alle zu beherbergen, was unabhängig ist von allen anderen, was schwimmen kann und nicht untergeht. Und all diese Sachen, wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, ich weiß zwar nicht, ob Leute dahin migrieren, wenn sie aber irgendwohin migrieren, ist das die einzige sinnvolle Option. Lass mich zumindest einen Teil dieses Landes sichern als strategische Reserve. Und diese strategische Reserve nutze ich aber nur im Falle von einer Migration. Und dann besiedeln wir dieses Land. Ansonsten machen wir da jetzt erstmal nichts Großes damit. Und das halte ich nur für rational.
Und vollkommen. Und ich glaube, da, wir haben ja angefangen auch mit dem Optimismus. Und das ist ja auch etwas, wo ich mir wirklich, es ist mir total wichtig, auch für mich selbst einfach, dass wir das auch bei mir im Kanal diesen Optimismus immer wieder, wir können auch mal reden über hier Probleme, da Probleme, aber dieser grundsätzliche Optimismus muss irgendwo herkommen. Und bei den Bitcoinern merkst du ihn ja. Und warum? Weil wir als Individuen, als Familien und jetzt auch als Unternehmen diese Reise zu diesem sicheren Kontinent jetzt schon antreten können.
Ja.
Und das heißt, wir haben schon Leute, die winken uns dort vom Sicherheit. Da sitzt der Sailor, sitzt am sicheren Kontinent und signalisiert den anderen Unternehmen, hey, es gibt eine Lösung. Und als nächstes kommen vielleicht Staaten dazu. Jetzt, und das finde ich absolut optimistisch, weil ich jetzt in dieser Drehung, die wir als Amerika sehen, was die offizielle Behandlung von Bitcoin und auch Krypto betrifft, sehe ich halt auch diese Einsicht, dass das jetzt von dem wichtigsten Kapitalmarkt und dem wichtigsten Staat der Welt gesehen wird, dass es da etwas originär Neues gibt, wie übrigens Gary Gensler auch schon vor vielen Jahren gesagt hat. Also Satoshis Innovation is real, ja. Dass auch das Spielfeld insofern verändert und dass das alte Playbook, das eigentlich nur vorhergesehen hat, dass wir in einem inflationären Hellhole untergehen und also nur die Elite irgendwie am Deck der Titanic ein bisschen weiter tanzen darf, während die anderen schon ersaufen, dass das jetzt einfach sich verändert hat. Dass das jetzt dieses Playbook können sie jetzt aus dem Fenster werfen. Und das finde ich super, ja. Da freue ich mich sehr. Also danke, Satoshi, dafür. Wenn, ich komme jetzt noch gleich zum Schluss, weil mit dieser optimistischen Note möchte ich enden und natürlich müssen wir noch kurz das Buch bewerben, aber ich habe noch zwei Dinge. Erstens, wenn RFK wirklich gesagt hat, sie brauchen 4 Millionen Bitcoin, weil sie haben ja 19% des Goldes, dann ist das vollkommener Bullshit, ja, weil die Amerikaner haben 8000 Tonnen Gold und es gibt über 200.000 Tonnen bereits gefördertes Gold. Ja, das ist nicht 19%. Wenn, dann hat er nur das monetäre Gold, also das der Notenbanken gerechnet. Und das ist ja vollkommen falsch. Also da müsste er ja, es gibt ja noch gar kein Notenbanken-Bitcoin. Ja, also es sind ungefähr 4% des geförderten Goldes, das die Amerikaner besitzen, nicht 19%. Ja. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li.
Ja, und was er auch vergisst, ist, dass diese 4% dann stetig weiter sinken wird, weil es einfach immer mehr Gold gefunden wird.
Ja, klar.
Wenn mehr Gold in den USA gefunden wird, dann wird diese Zahl auch geringer. Du hast, ich fand deine optimistische Note gerade so schön. Und eine Sache, die ich in meinem Buch mache, ist, ich leite ganz viel auch aus der Geschichte her. Und wenn du dir die Geschichte anguckst, da war es immer pessimistisch. Da war immer, jedes große Reich hat mit einem harten Geld begonnen. Dann wurde das Geld immer weiter verwässert. dann war es irgendwann ein Geld, was nicht mehr diszipliniert wurde durch irgendeine Deckung, sondern einfach mehr oder weniger Papier-Fiat-Geld war. Und dann ist das Reich untergegangen und wurde ersetzt durch ein anderes hartes Geld von irgendeinem anderen Reich. Und alle Reiche sind aus unterschiedlichen Gründen meinetwegen untergegangen, aber sie hatten einen gleichen Nenner, und zwar, dass sie alle am Anfang ein gutes, also ein diszipliniertes Geld hatten und am Ende ein undiszipliniertes Geld. Und damals musste es immer Kriege zwischen Ländern geben, und dann wurde irgendwann das stärkere Land die mit der besseren Währung und mit den besseren Waffen als Sieger erkoren, und dann haben die mit einem harten Geld angefangen. Aber jetzt brauchen wir keinen Krieg oder keinen Sieger mehr, der uns ablöst und dann jetzt wieder neues hartes Geld herstellt, sondern wir haben ein hartes Geld, unabhängig von irgendeinem Land, unabhängig von irgendwelchen Waffen, welches einfach da ist, was alle gleichzeitig sich einverleiben können, ohne dass es irgendeinen Vorteil gibt für einen, ohne dass es irgendeine Gewalteinwirkung geben muss für einen. Und wenn es Gewalteinwirkung geben muss, dann auf Softwar-Ebene, wie Jason Lowry das gesagt hat, worüber wir auch mal irgendwann reden können. Und das ist aber alles Gewalt ohne Menschenleben, sondern alles nur finanzielle Gewalt, Energiegewalt, Hashpower-Gewalt. Und das finde ich so schön.
Ich bin ja jetzt im Sommer weg von Twitter und nutze die Zeit, um zu lesen. Und arbeite mich jetzt, lustigerweise, das war bei Seele auch so, aber ich habe es mir jetzt nicht bei Seele abgeschaut, es war einfach jetzt irgendwie logisch, das zu machen, arbeite mich so jetzt durch die Weltgeschichte. Jetzt habe ich schon die Griechen, habe ich durch, aber die gesamte, also bis heute, ihre Einfluss, jetzt bin ich bei den Römern, Mittelalter kommt dann später. Aber das Lustige ist, dass du merkst diese Geldstory in diesen geschichtlichen Büchern, da geht's nicht ums Geld, aber es kommt immer wieder vor. Und es kommt immer dann vor, wenn du irgendwo so ein Königreich, irgendwo so ein Ding hast, ja, die hatten mal eine Zeit lang ein hartes Geld, und das hat sie reich gemacht und mächtig gemacht. Und das Interessante ist, dass die Entscheidung für hartes Geld ist meistens eine bewusste, wissentlich, haben wir auch mit Gunter Schnabel besprochen letztens, auch in Deutschland war das so nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Entscheidung ist dann hart, wissentlich, dass weiches Geld alles kaputt macht, entscheidet man sich für ein hartes Geld. Man entscheidet sich aber nie für ein weiches Geld bewusst, sondern es ist immer dieser schleichende Prozess der Anreize, es ist möglich, also tun wir es, das, was wir vorher besprochen haben. Ja. Und dann kommst du irgendwann in die absolute Clown-Welt, wo dann solche MMT-Leute rumlaufen, die sagen, na, wir haben uns das überlegt, wir können so viel Geld drucken, wie wir wollen. Ja, in einem Zeitpunkt, wo du gar nicht mehr anders kannst, als ohnehin Geld zu drucken, ist das natürlich super, dann solche Leute zu haben, die sagen, ah, ich habe ein Buch geschrieben, habe da Theorien, alles cool. Und die gab's natürlich auch immer. Das sind diese Alchemisten, die dann gesagt haben, ah, ich habe da die Lösung. Und die haben dann auch meistens das Ohr der Herrscher bekommen, weil die Herrscher irgendeinen Ausweg gesucht haben. Und Bitcoin ist eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte, und das ist wirklich so, eine Lösung in die andere Richtung. Ja. Und die das Ohr der Herrscher jetzt offenbar bekommt. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen.
Finde ich absolut. Und ich finde, das ist eine goldene Zukunft. Ich möchte den Kreis einmal schließen.
Ja.
Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass es zwei Arten gibt zu argumentieren. Einmal erst überlegst du dir was und dann handelst du. Das ist rational. Oder du handelst erst unüberlegt und dann versuchst du es zu rationalisieren und zu rechtfertigen und baust dann deine These darauf auf. Und MMT ist, genau wie du es gerade sagst, ein Beispiel dafür, wie erst gehandelt wurde.
Genau.
Wie erst was gemacht wurde und dann im Nachhinein versucht wurde zu erklären, warum das jetzt gut ist. Und das ist immer etwas, wovor man ein bisschen skeptisch sein muss. Weil wenn Leute erst handeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Erklärung danach nur eine Rationalisierung ihres Handelns ist, statt eine wirkliche logische Erklärung, sehr, sehr hoch. Wenn sie aber erst erklären und danach handeln, ist es genau andersrum. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Erklärung eine logische Erklärung ist und keine Rationalisierung von ihrem Verhalten, auch wiederum sehr, sehr hoch. Und darauf achte ich immer, wenn irgendjemand irgendeine Entscheidung trifft. Was kam zuerst? Die Erklärung oder die Entscheidung?
Und in der neuen Fiat-Welt seit spätestens 2008 kommt immer zuerst die Handlung und dann die Erklärung. Immer. Ja, also das ist immer so, wir haben uns das überlegt, Pandemic Emergency Printing Program oder was auch immer. Ja. Ja. Sehr interessant und du hast vollkommen recht, goldene Zukunft. Ich habe noch eine Frage, aber lass uns das Buch zuerst machen und dann kommt die letzte Frage, okay? Goldene Zukunft ist erschienen in welchem Verlag? Wo kann ich es kaufen? Wo sollen wir hin? Welchen Link darf ich reinhauen?
Man kann es bei Thalia im Online-Shop kaufen, bei Hugendubel kann man es kaufen, man kann es bei Amazon kaufen. Ich habe es gemacht zusammen mit dem Vorwort-Verlag und ja, darüber also fast egal wo, wenn du bei Amazon Goldene Zukunft eingibst oder meinen Namen eingibst, dann findest du das Buch. Und ja, ich will noch vielleicht einmal ganz kurz sagen, was mich dazu bewegt hat, auch das Buch zu schreiben, neben den egoistischen Gründen, die ganz klar auch im Vordergrund standen, dass ich in 20 Jahren sagen möchte, ich wusste es damals, das ist Grund Nummer eins. So. Aber Grund Nummer zwei ist, dass ich, also Bitcoin, meine Reise durch Bitcoin war eine Reise durch ganz viele verschiedene Sachen. Und dann in der Reflexion habe ich gemerkt, dass ein Grund, warum es so schwer ist, Bitcoin zu verstehen, ist, dass es so viele Bereiche vereint und in eine Sache reinführt. Und eine Sache, die wir auch schon mehrmals gesagt haben, jeder benutzt Geld, aber keiner hat wirklich Geld verstanden. Keiner hat wirklich Zeit damit verbracht, Geld zu verstehen. Jeder ist gebunden an die Gesetze der Physik, aber keiner hat wirklich ein tiefes Verständnis von den Gesetzen von der Physik. Der größte Teil unserer Kommunikation erfolgt über Softwareprotokolle, dem Internet, aber die wenigsten verstehen, wie Protokolle oder das Internet funktioniert. Und wenn Bitcoin dann all diese Sachen vereint, also wenn Bitcoin das vereint, was die wenigsten über Geld wissen, mit den Gesetzen der Physik, die kaum jemand kennt, in der Form von einem Softwareprotokoll, wo die meisten Leute noch nicht mal wissen, was ein Softwareprotokoll ist, wie kann man dann überhaupt Bitcoin ordentlich verstehen? Das ist dann sehr, sehr schwer. Und wenn man dann sagt, Bitcoin ist echtes Geld, verankert in den Regeln der Physik, in der Form von einem Softwareprotokoll versendbar über das Internet, den einzigen Teil, den man davon wirklich verstehen kann, ist versendbar über das Internet, aber verpackt in ein Softwareprotokoll, was heißt das? Gebunden in die Gesetze der Physik, was heißt das? Echtes Geld, was heißt das? All diese Sachen weiß man nicht so richtig. Und ich habe versucht, in meinem Buch die Sachen zusammenzuführen, das alles zu erklären. Ich habe versucht zu erklären, wie leitet sich Bitcoin aus der Geschichte ab? Wie leitet sich Bitcoin aus der Geschichte des Geldes ab? Leitet sich Bitcoin aus der Physik ab? Wie leitet sich Bitcoin aus der Finanzwelt ab? Und all das habe ich versucht, in einem Buch zu packen und ja, mit einer sehr optimistischen Note zu versehen. Und deswegen heißt es auch Goldene Zukunft. Und da vielleicht mein Schlussplädoyer zu dem Titel Goldene Zukunft. Ich glaube, es auch Bitcoinern, auch Bitcoiner haben den Hang dazu, sehr in der Zukunft zu leben, manchmal. Zu denken, ja, wenn Bitcoin bei 500.000 ist, dann wird alles schön und dann habe ich keine Geldsorgen mehr und solche Sachen. Und das ist super, aber das erinnert mich ein bisschen so an die Frage, wann kommt die beste Zeit meines Lebens? Und das ist aber die falsche Frage. Die beste Zeit deines Lebens, die wird nicht kommen, oder beziehungsweise hinter der Frage, wann kommt die beste Zeit meines Lebens, steckt das Mindset, dass es überhaupt eine beste Zeit des Lebens gibt. Aber ich glaube, das Leben ist nicht wie, ich habe 100 Stück Fleisch und jetzt kommt das beste Stück Fleisch, wenn ich 35 bin, sondern ich glaube, das Leben ist mehr so ein Gängemenü. Du hast eine Vorspeise, dann hast du eine Vorvorspeise und all solche Sachen. Und dann kommt auch irgendwann mal der Hauptgang, aber danach kommen noch andere Sachen, danach kommt noch ein Dessert und all solche Sachen. Und all diese Gänge haben zu ihrem Zeitpunkt genau ihre Berechtigung, waren genau der richtige Gang zu dem richtigen Zeitpunkt. Ich jetzt gerade habe sehr viel Flexibilität, weil ich noch keine Familie habe. Und das ist sehr geil an meiner Zeit jetzt. In 10 Jahren werde ich Familie haben, habe dann weniger Flexibilität, aber habe dann Familie. Und das wird dann sehr geil an der Zeit dann sein. Und ich möchte hier nochmal dann einfach nur klar machen, dass es nicht nur darum geht, die Zukunft zu genießen, sondern auch das Jetzt zu genießen. Weil wir sind letztendlich der Koch von diesem Mehrgänge-Menü. Und dann auch jetzt zu sagen, nice, ich habe zwar nicht alles, was ich möchte, aber zu dem Zeitpunkt, ich habe Sachen, die ich später nicht haben werde, die jetzt richtig nice sind. Und das möchte ich genießen.
Es ist, du hast vollkommen recht, dass das ein Thema ist in der Bitcoin-Welt natürlich, dass man, weil du sagst auch, die niedrige Zeitpräferenz ist ja so etwas, nicht? Ich schiebe auch das, was ich jetzt gerne hätte, hinaus. Und da muss man einen Ausgleich finden. Und den muss man, glaube ich, zuerst mal in sich selbst finden. Und das fällt manchen leichter und manchen schwerer. Mir ist das immer sehr schwer gefallen. Aber jetzt seit einiger Zeit, durch auch Arbeit daran, wird es wirklich immer viel, viel besser. Ich glaube, dass dieses im Jetzt da wirklich da zu sein, ist die zentrale Herausforderung eigentlich des Lebens. Und diese innere Stimme, die einen immer in die Vergangenheit oder die Zukunft holt, man muss erkennen, dass das nur eine Stimme ist und nicht du. Also deine Gedanken sind nicht unbedingt das, was du bist. Deine Gedanken kannst du auch mal steuern, abstellen, wegschieben. Ich glaube, das ist ein Problem, das ich habe das 40 Jahre lang nicht kapiert. Ich habe es erst mit 41 kapiert, dass es das ist, und ich bin extrem froh, dass ich auf diesem Weg bin, weil ich es im Alltag merke. Und da spielt Bitcoin eine ganz, ganz große Rolle. Aber ich habe jetzt trotzdem noch eine ganz konkrete Frage, ganz zum Abschluss, und dann lasse ich dich gehen, Florian. Jetzt reden wir über diese Bitcoin-Reserven. Jetzt reden wir darüber, dass Lammis 1 Million Bitcoin kaufen will und RFK will 4 Millionen Bitcoin kaufen. Und Donald Trump, die wahrscheinlich berühmteste Person der Welt, steht auf einer Bitcoin-Konferenz und sagt, Bitcoin ist super und wir halten Bitcoin und Bitcoin ist die Zukunft und wir lassen Bitcoin in Amerika meinen und Bitcoin ist viel besser als geschnitten Brot. Und selbst die Demokraten fallen um und machen jetzt Bitcoin. Und weißt du, was der Preis macht? Absolut nichts. Oder er geht runter. Also, wo ist der Gigapump bitte? Wo sind denn die Chat-Candles hier, wenn Trump auf der Bühne steht und sagt, sie kaufen jetzt hier Bitcoin, wie die Verrückten? Also, das sind ja die ganzen Stories, die wir uns immer erzählen, dann, wenn das passiert, dann geht das und so weiter. Da kommen wir dann zu unserer nächsten Folge. Das ist jetzt ein Cliffhanger, ja? Die Power-Law-Geschichte. Bitcoin geht offenbar weiterhin den Weg des geringsten Widerstands und schert sich nicht. Mein erster Gedanke war, Trump steht auf der Bühne, redet über Bitcoin, der Bitcoin-Preis macht nichts. Weißt du, was mein erster Gedanke war? Mein Gedanke war, Bitcoin ist größer als Trump. Weil anders ist es nicht zu erklären. Das gibt's ja nicht. Wenn die signalisieren, sie kaufen da jetzt 4 Millionen Bitcoin vielleicht, dann muss ja der Bitcoin-Preis reagieren. Das gibt es doch nicht.
Ja, also Bitcoin ist auf jeden Fall größer als Trump. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es wirklich so neutral, was passiert ist? Weil letztendlich in diesem Jahr haben wir schon eine Rendite von 50% gemacht. Bei einem Asset, was schon fast 1 Trillion wert war, also eine Billion wert war. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber klar, man hätte erwarten können, dass bei der Rede von Trump oder dass bei der Rede von AFK ein bisschen was passiert.
Ja, AFK vielleicht nicht. Aber Trump, ja, Trump hat genau, ja Trump. Durchaus das Potenzial
gewesen. Aber was hat er gesagt? Letztendlich, er hat gesagt, ich verkaufe die Bitcoin nicht. Das ist ja letztendlich auch wirklich ein marktneutrales Ereignis.
Naja, er hat signalisiert, dass er aus Amerika die Bitcoin-Nation Nummer 1 machen möchte. Und das ist eine Ansage, die natürlich schon in meinen Augen, du hast schon recht. Ich meine, die Erklärung ist wahrscheinlich harmlos. Die Erklärung ist entweder, die Märkte glauben ihm nicht, dass er irgendwas tut oder dass er gewählt wird oder Bitcoin-Preis ist nicht abhängig von diesen Tagesaussagen, was ja auch positiv ist.
Ja. Also, ich versuche sowieso den Preis nicht auf Tagesaussagen zu erklären, weil das kann ich nicht. Das habe ich noch nie geschafft. Und denke aber, dass, und da muss man noch aufpassen, weil der Preis entwickelt sich an ungefähr 4 Tagen im Jahr und im Rest der Zeit macht er nichts. Dieser Move von 40.000 zu 60.000 hoch, ich weiß genau, wann der passiert ist. Ich war da im Skiurlaub mit Freunden, habe ein Seminar über Bitcoin gehalten. Genau danach waren 3 Tage, wo Bitcoin 50% gemacht hat, fast, oder 40%. Und seitdem ist aber nichts mehr passiert. Und wenn man immer versucht, die Tage vorherzusehen und so, dann läuft man in Gefahr, dass man sowas auch verpasst. Ich finde es da leichter zu sagen, Bitcoin hat die besten Eigenschaften. Bitcoin ist spieltheoretisch perfekt aufgestellt. Mhm. All diese Sachen werden irgendwann passieren. Ich weiß nicht, wann sich das im Preis niederschlägt. Aber ich entspanne einfach, genieße die Zeit, genieße die goldene Gegenwart und freue mich auf die goldene Zukunft.
Wunderbar. Florian, Bruce, danke, dass du da warst. Ich freue mich auf dein Buch. Ich hoffe, du schickst mir auch eins. Jetzt musst du Ja sagen und kannst nicht mehr raus. Dankeschön. Ich freue mich auf dein Buch. Ich kann allen nur raten, holt es euch. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge, weil wir könnten jetzt wahrscheinlich 3 Stunden weiterreden. Und das sind immer die besten Folgen. Aber wir machen genau jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.